Dieser Podcast wird präsentiert von Der Aktionär, Deutschlands führendem Börsenmagazin. Hier gibt's Aktien- und Finanztipps mit Haltung für Einsteiger und für Profis. Mehr unter www.deraktionär.de.
Die letzten Monikaner, der ultimative Podcast für alle, die glauben, ab und an im falschen Film zu sein. Mit Monika Gruber und Andreas Hock.
Eier, wir brauchen Eier.
There is a new sheriff in town.
Für die Mehrheit, die gerade denken und die auch noch alle Tassen im Schrank haben.
Ich habe einen guten Gag zum Welthurentag, aber du fängst an.
Einen wunderschönen guten Tag zu Folge 49 von den letzten Monikanern und natürlich die wichtigste Frage vorab. Wir hatten eine Woche keinen Kontakt, liebe Monika, und ich habe lang überlegt, ist es, weil ich wieder unartig war oder weil ich dich beleidigt habe? Nein, es war, um deine Stimme zu schonen. Wie geht's der Stimme? Kannst du als eine Trepko-Double wieder auftreten oder musst du künftig Marge Simpson synchronisieren oder was ist los?
Da bin ich noch weit entfernt. Also du hörst, es klingt so leicht kratzig, was jetzt für euch nicht unangenehm klingt. Für mich klingt es ganz fragil und ich... Die Stimme sitzt nicht stabil und ich kann nicht so umgehen mit der Stimme, wie ich möchte. Also das ist ein bisschen schwierig. Ich bin gespannt. Ich bin heute Abend in Friedrichshafen, morgen auch und habe alles dabei. Ich habe einen ganzen Korb voller Inhalationsgeräte und das bei 30 Grad Hitze. Und es nützt aber nichts mit Cortison-Inhalation und alles Mögliche und Bepanthen-Lösung. Es wird schon gehen, aber ich glaube nicht, dass das der Stimme zuträglich ist. Ich bin ein bisschen besorgt, weil das so lange dauert. Aber es ist ein bisschen besser geworden, laut der Ärztin. Ich war vor zwei Tagen nochmal bei der Ärztin in Wien, die mich auch in Wiener Neustadt schon behandelt hat. Und naja, und das ist natürlich mein Werkzeug. Und man denkt sich natürlich dann auch so, was ist gerade, wenn so die eigene Stimme wegbleibt? Weißt, man selber, der doch immer sehr bestimmt und dezidiert die Meinung sagt, und dann bleibt dir die Stimme weg. Was hat das psychologisch für Bedeutung? Ist so ein bisschen, was mir alles so im Kopf rumgeht. Aber du, ich will keine schlechte Laune verbreiten, es wird schon werden.
Ja, mir bleibt ja öfter die Spucke weg, aber das hat andere Gründe, aber ich drücke die Daumen.
Bist du auch im Wechsel?
Das ist ich habe auch Hitzewallungen auf jeden Fall. Mir ist ja schon wieder zu warm. Ich sehne den Regen der nächsten Woche herbei, wobei das auch wieder schlecht ist, weil wir Bierfest haben in Nürnberg. Fränkisches Bierfest im Nürnberger Burggraben. Kann ich nur jedem empfehlen, wer das hört und nächste Woche noch nichts vorhat, ab Mittwochabend im Nürnberger Burggraben 50 lokale Brauereien.
Oh, aber dass ich das jetzt erst erfahre, bin ich nicht da. Aber das war natürlich grandios. Das war eine gemeine Wiesn. Da hätte ich gerne mal hingehen.
Es gibt ein Glas, mit dem kannst du zu jedem Stand gehen und dir so ein, wir sagen, Nagerle einfüllen lassen.
Sagen
und
wir.
Ja, wenn du 50 durch hast, dann war der Tag auf jeden Fall dein Freund. Also
dann schillert das Glas in allen Farben des Regenbogens.
Und du auch.
Ja natürlich, ja klar, klar. Das ist wirklich ein Regenbogen dann. Das ist wirklich... Dein LGBTQIA plus 58,3 durch 75, 63 geteiltes Glas.
Woanders gibt es 50 Geschlechter, wir haben 50 Biersorten.
Ja,
das ist der Unterschied.
Man muss Prioritäten schätzen.
Noch in Ordnung.
Schätzen. In Franken ist die Welt noch in Ordnung, absolut, genau. Aber du, apropos Reden, also wir haben jetzt dann Weltbauerntag, irgendwann Anfang Juni. Und also ich drücke alle Bauern, inklusive meinem Bruder, der sehnsuchtsvoll auf Regen wartet. Und wir hoffen, der kommt ab Sonntag. Und das soll von mir aus eine Woche durchregnen. Die Natur bräuchte es ganz, ganz dringend.
Ja, der Veranstalter des Bierfests bräuchte es jetzt nicht so dringend.
Ja, genau.
Aber vielleicht können wir uns darauf einigen, dass es tagsüber ein bisschen regnet und abends aufreißt. Da werden doch alle... Interessenlagen befriedigt. Es ist nicht nur Weltbauerntag, es ist auch Weltmilchtag am 1. Juni. Das wusste ich nicht.
Bei vielen dasselbe.
Also,
ja.
Geht es um Kuhmilch? Ich weiß es ja nicht. Vielleicht ist es ja Welt-Erdnussbuttermilchtag oder so. Es ist ja so, dass man heutzutage, wie du ja auch weißt, immer gefragt wird, welche Milch man möchte. Und ich verstehe schon die Frage nicht.
Ich gehe in kein Lokale, wo das gefragt wird. Das ist meine Präventivmaßnahme, weißt du? Aber es ist ja auch Welthurentag, habe ich gelesen.
Ist das so? Das kann ich, weiß ich nicht.
Das ist, glaube ich, irgendwie danach. Und da denke ich mir, wie reden denn die Leute über Bettina Wulff? Die finden das unverschämt.
Ich warte ja drauf, irgendwann kommt Christian Scherz oder irgendeiner von diesen anderen sündteuren Anwälten und klagt uns noch während...
Ja, das ist ja deutlich als Satire erkennbar, Entschuldigung.
Also ist es so? Dürfen wir das als Satire, es ist ja so eindeutig nicht, wie man ja manche Sachen aus Berlin auch nicht weiß, ob sie satirisch gemeint sind
das
oder ernst.
Ist allerdings richtig und damit wären wir schon bei Bärbel Baas, ehrlich gesagt. Du hast ja irgendwo mir mal geschrieben, sie ist mit Philipp Amthor zusammen die fleißigste.
Was, sie ist mit Philipp Amthor zusammen? Oh Gott.
Nein, sie ist, also lass mich fertig reden, sie ist mit Philipp Amthor zusammen die fleißigste Parlamentarierin, also irgendwie 100% Anwesenheitsquote, aber das weißt du ja nicht. Das heißt ja, hieß ja in der Schule schon nichts. Ich war ja auch nie krank, aber das hat ja auch zu nichts geführt. Aber sie haut ja wirklich jede Woche einen raus, wo du denkst, die Alte, die kann eigentlich ihre Aussagen gar nicht mehr toppen. Also die top wirklich unfaktischste Aussage von allen war natürlich, es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein. Das war ja schon der Oberburner. Also es war der Brüller, glaube ich, und Futter für sämtliche Kabarett-Sendungen, die noch verblieben sind im deutschen Fernsehen. Und dann
Markus Lanz
aber noch
zum Beispiel, wo Sigmar Gabriel diese Aussage abgeräumt hat.
Ja, er hat es dann ein bisschen abgeschwächt wieder. Er hat es dann wieder ein bisschen abgeschwächt und sagt, ja, er weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang und so. Wo du denkst, ja, sag halt, dass es Bullshit war und dass das einfach jedes kleine Kind, das 2 und 2 zusammenzählen kann, weiß, dass das einfach ein Schmarrn ist, was sie da quatscht. Nein, sie legte noch einen nach. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, bei welcher Veranstaltung das war, aber sie hielt eine Rede, war es der Gewerkschaftsbund. Es ist auf alle Fälle das Video kursierte auf X, wo sie dann nicht nur bestätigte, bei ihrem Satz blieb, also dass es keine Einwanderung in unsere Sozialsysteme gibt, sondern dass sie gesagt hat, ja, also sie hat das Ganze noch verschlimmert, indem sie sagte, ja, Migration bräuchte man jetzt eigentlich primär nicht wegen der Fachkräfte, was ja stimmt, weil wir haben ja keine Fachkräftezuwanderung, wir haben nur eine Fachkräfteabwanderung. Nein, sie hat ja gesagt, wir bräuchten Migration, damit, da stand sie da mit dem Charme eines steingrauen Aktenordners und sagte, man brauche Migration primär, um dieses deutsche Einheitsgrau, das war lustig, das hat sie noch abgelesen, Einheitsgrau. Und dann hast du gemerkt, in ihrem kleinen merkelschen Köpfchen, das schaut inzwischen genauso angefettelt aus wie die Merkel, hat auch diese Lippenfalten schon, das schaut aus wie der Klon, auch schon so. Und dann hat sie in ihrem Köpfchen, rings dann rund und dann ist sie vom Skript abgewichen. Siehst du es in dem Video, und dann kommt sie nämlich auch ins Stottern und hat dann noch einen draufgesetzt und hat nicht gesagt, an diesem Einheitsgrau, man könnte auch sagen, Einheitsbraun. Um das bisschen, also sinngemäß, ein bisschen aufzulockern. Und manche Leute, also so Leute wie wir, würden ja den alten Zeiten noch nachtrauen, aber die sind ja vorbei und das ist gut so. Und dann denkst du dir, die SPD ist wirklich inzwischen eine Vorfeldorganisation der Antifa. Nichts anderes. Und Antifa steht für Antideutsch. So schaut's aus. Du, ich wurde für einen Satz, als ich gesagt habe, die Grünen und die Linken, ich zähle die SPD mittlerweile dazu, hassen die Deutschland, sie hassen die Deutschen und sie hassen Deutschland, sie hassen die autochthone Bevölkerung Deutschland, wurde ich fast gekreuzigt. Aber mittlerweile sagen es dir diese Leute ins Gesicht und das finde ich eine absolute Unverschämtheit. Ich denke mir, wie lange lassen sich die Deutschen das gefallen? Wir sind der Souverän, wir zahlen dieser Dame ein fürstliches Gehalt, damit sie uns auf infamste und impertinenteste Art und Weise beschimpfen darf. Genauso übrigens die Tagesschau, die dann spricht, worum ging es, um Pfingsten, glaube ich, irgendwie, da wären Migranten, würden dann mit Nicht-Migranten, also uns, wir sind jetzt Nicht-Migranten.
Ja, stimmt
zusammen,
ja auch.
Wo du sagst, ja, stell dir mal vor, CNN in Amerika würde sprechen von Hispanics und dem Rest der Amerikaner Non-Hispanics. Ja, stell dir mal vor, was da los wäre. Und bei uns, das nimmt man nicht. Ich schwöre dir, diese, als quasi die Bio-Deutschen darf man nicht sagen, das ist schon wieder rechts, aber diese Stelle, wo in der Tagesschau von Deutschen als Nicht-Migranten gesprochen wurde, wenn ich das Leuten wie meinem Vater, gut, mein Vater ist 87, aber auch jüngeren Leuten, die live das in der Tagesschau gesehen haben, wenn du die frongerst, ja, was hältst du denn davon, was sagst du denn zu dieser Aussage? Ich schwöre dir, 90% hatten sagen, das habe ich gar nicht gehört, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ach, ist das so? Ach, da müsst ihr noch mal schauen. Sie, das ist wie so das wird so durchgeblasen. Die Leute nehmen das gar nicht mehr wahr und sind auch deshalb so kollektiv nicht mehr empört. Das ist mir jetzt nicht so empört wie ich.
Ja, ich finde aber, dass dieses Wort bietet ja vielleicht Möglichkeiten, auch andere Begriffe umzudeuten. Also du könntest ja zum Beispiel zu einem Fleischesser künftiger Nicht-Veganer sagen. Das würde das Ganze doch
wahrscheinlich kommen, weil es natürlich, weil das alles eine Abweichung von der Norm ist. Also jemand, der Fleisch isst, soll ja in Zukunft nicht mehr die Regel sein, sondern du wirst sehen, wie schnell das kommen wird, dass der Fleischkonsum eingeschränkt wird. Selbst spätestens dann, wenn wir digitale Währung haben und du nicht mehr alles so kaufen kannst, wie du das vorstellst, wenn es dann mit einem Social Credit System wie in China verknüpft ist und du vielleicht deine CO2, dein Budget für diesen Monat, in England gibt es das ja schon, aufgebraucht hast, ja, dann gibt es ja beim Grillfleisch am Samstag, macht halt die Kasse beep, beep, beep. Und wenn du denkst, das ist eine Verschwörungstheorie, dann wird das schneller wahr werden, als wir alle wirklich SPD sagen können.
Ja, jetzt bringst mich wieder in die Bretagne natürlich mit diesen, weil ich bin ja großer Verfechter auch des digitalen Fleisches. Also nicht nur des digitalen Euros, sondern
des digitalen Fleisches. Die digitale Vergewaltigung des digitalen Fleisches.
Alles. Und als Nicht-Lastenfahrradfahrer möchte ich mich auch dafür stark machen, dass wir künftig auch solche Euphemismen natürlich.
Autofahrer sind in Zukunft nicht Lastenfahrer.
So schaut's aus. Trotzdem muss man ja Frau Baas mal loben.
Fahrende.
Dass sie an 100% aller Bundestagssitzungen da ist. Ich wünschte, sie wäre nicht da gewesen.
Das fällt doch gar nicht auf, wenn die ein Pappkameraden dahin hockt. Das ist doch, die hat doch keine
Gesichtsregung. Darf man Pappkamerad eigentlich noch sagen, oder ist das auch wieder wahrscheinlich?
Wahrscheinlich ist das totaler
Nazi-Jargon. Ja. Wäre mal interessant zu wissen, wo dieser Begriff herkommt. Pappkamerad. Ja. Pappnase, dürfte man wahrscheinlich sagen.
Keiner,
das darf man wahrscheinlich sagen. Aber Bärbel Bass und Philipp Amthor, der faulste Abgeordnete ist übrigens Sieghard Knodel.
Lass mich raten, es gibt ihn gar nicht. Es ist einfach,
ja, ich habe auch
gedacht, eingeschrieben, wie bei der Uni eingeschrieben, aber war nie da.
Aus der Heute-Show ein Charakter, nein, er war früher bei der AfD, ist jetzt parteilos und war bei 90%. Ich hätte gedacht bei 45%, aber es waren 90% aller
Sitzungen. Jetzt muss ich nicht saublöd fragen, gibt es nicht eine gewisse Quote, wo man anwesend sein muss?
Ich weiß das nicht. Nein, du musst ja Strafe bezahlen. Wenn du nicht kommst, kriegst du, glaube ich, 200 Euro abgezogen von der Diät. Das ist ja auch der Grund, warum Frau Bass immer da ist, weil erstens mal braucht sie das Geld für ihren Stylisten und zweitens muss sie natürlich in die Bundestagskantine und das subventionierte Essen, das übrigens hervorragend ist. Also wenn du einmal in Berlin...
Ehrlich?
Ja, ich war schon da, wird von Käfer natürlich gemacht.
Nein!
Ja, von Feinkost Käfer wird die Bundestagskantine gecatert, wenn ich jetzt keinen Fake News aufgesessen bin oder sich die Verhältnisse in den letzten Jahren geändert haben. Zu meiner Zeit war Feinkost Käfer der Caterer und das ist wirklich sehr hervorragend. Also das kann man mit einer normalen Betriebskantine nicht vergleichen. Und ich glaube, dass Frau Bass deswegen so oft da ist, weil sie zu Hause nichts Gescheites zum Essen kriegt.
Ja, und in der Kantine offenbar reichlich, weil sie ja genau wie Herr Klingbeil irgendwie, das steht jetzt kurz vor Ozempic, glaube ich, die sind ja alle, irgendwie haben die 20 Kilo zugenommen, seit sie im Amt sind, in einem Jahr, Respekt.
Anders als Ricarda Lang, die genau das Gleiche, was Frau Bass, sie hat, glaube ich, ihr Gewicht auf Frau Bass übertragen und war die Woche bei Maybrit Illner, glaube ich, ich habe sie nicht erkannt.
Dass die Alte jetzt überall wieder zu sehen ist, das besorgt mich. Aber sie bringt sich natürlich in Stellung, glaube ich, weil natürlich, du hast es auch vernommen, es gibt ja wüste Gerüchte in Berlin, ja, dass ein Machtwechsel bevorsteht. Also es gibt anscheinend einen Teil der CDU-Mitglieder, die gegen Merz meutern. Und übrigens auch gegen Söder in Bayern offenbar, oder beziehungsweise kommt das Winderl oder das Lüfterl aus Brüssel, glaube ich eher. Aber egal, also es gibt angesichts der desaströsen Umfragewerte von Herrn Merz gibt es anscheinend so eine interne Meuterei. Und es steht im Raum, also das hört man von mehreren Seiten, habe ich das gehört, ich kenne da auch ein paar Leute, dass Herr Wüst da schon parat steht und da muss ich sagen, oh, da fange ich jetzt schon an zu beten, weil Herr Wüst ist natürlich ein Grüner in einem schwarzen Gewandel und wird natürlich mit den Grünen koalieren, selbstverständlich. Und dann wird Frau Ricarda Ozempic Lang wie Phönix aus dem Marathon-Zirkel wird die da auftauchen und wird wieder präsent sein, schwöre ich dir.
Präsent oder Präsident?
Präsent.
Ach so.
In irgendeiner Form eine
Funktion bekleiden. Also ich sage mal so, also desaströse Umfragewerte sehe ich jetzt so nicht. Also da muss man sagen, das ist natürlich auch ein bisschen herbeigeredet. Muss
ich mit dem Saufen aufhören, das gibt's ja nicht. Ein bisschen herbeigeredet.
Ja, Hendrik Wüst als neuer Bundeskanzler, er hat es ja, ich habe es hier, was er gesagt hat. Nein, ich habe es nicht hier, das war die Causa Söder. Er hat sich ja nicht selbst erklärt. Es gibt ja da nur ein Geraune und wenn du willst.
Natürlich hat er das nicht gemacht. Du willst ja nicht der Königsmörder sein.
Wenn du, glaube ich, wirklich dich in Stellung bringen willst, dann willst du gerade nicht in der jetzigen Zeit als Nachfolger genannt werden. Ich glaube, dass es eher aus Kreisen kommt, die Hendrik Wüst verhindern wollen.
Ah, ist das deine Theorie?
Ja, weil zu früh darf man nicht vorgeschlagen werden in der Politik. Und ich glaube,
wer wäre denn da? Daniel Günther. Dann können wir, wenn das irgendwie, dann müssen wir alle unsere Auswanderung vorantreiben.
Ja, ich sehe eher Philipp Amthor in der Pole Position, muss ich sagen, weil wer 100% aller Bundestagssitzungen besucht und natürlich auch für jedes Interview parat steht, der macht sich unentbehrlich in Berlin. Und das wäre mal ein wirklicher Generationenwechsel. Er ist ja erst 60, anders als Friedrich Merz.
Der hat wirklich guten Schönheitsdoc, oder meinst du, Philipp Amthor?
Ja.
Wie alt ist er? Der schaut aus wie 12. Wie alt ist er offiziell?
Das müsste man recherchieren, was ich kurz nebenher machen kann, aber ich würde mal sagen, so Anfang 40 hätte ich jetzt gesagt. Vielleicht ist er aber auch schon gefühlt älter. Philipp Amthor ist 1992 in Ueckermünde geboren. Das heißt, er ist erst 34.
Ja, das war mir klar.
Erschütternd.
Er schaut, meine Mama sagt immer, der ist nicht ganz fertig. Also der ist irgendwie, der schaut aus, als ob der nicht,
Also ich finde ihn fix und fertig, aber ja, interessante Geschichte auf jeden Fall. Ich finde Herr Wüst, der jetzt übrigens zum zweiten Mal mit 50 Vater geworden ist und die CDU als moderne Großstadtpartei legt ja großen Wert darauf, dass auch Männer sich in die Erziehung einbringen, soll einfach zu Hause bleiben.
Das wäre eine schöne Geschichte. Vor allem hat er genug mit NRW zu tun. Da stehen ja auch, glaube ich, nächstes Jahr Wahlen an. Und der Zustand von NRW ist ebenso desaströs wie die Umfragewerte von der CDU. Also, aber es ist ja niemand da, also außer Markus Söder. Aber ich glaube, es ist noch nie ein CSU-Ministerpräsident Bundeskanzler geworden. Das weiß der Rest von der CDU, glaube ich, zu verhindern. Also da gäbe es, glaube ich, wenig Fürsprecher. Obwohl, meiner Meinung nach, Herr Söder, natürlich, du kennst ihn besser als ich, durchaus einer der wenigen ist, der natürlich staatsmännisches Auftreten hat und ihn auf der Bühne als Redner natürlich Menschen für sich gewinnen kann. Also das schon.
Aber nichtsdestotrotz gibt es in Bayern ja dieselbe Debatte wie in Berlin. Und es gibt einen, ich muss es ablesen, ich habe den Namen vergessen, Manfred Weber. Manfred Weber von der EVP. Ich sage, solche Leute hätten früher, also man muss es vielleicht dem einen oder anderen Nicht-Bayern, der unseren Podcast hört, erklären. Es gibt einen Pfingstbrief von Manfred Weber, in dem er
Das gibt es bei der Kirche, Pfingstbriefe.
Ja, es gibt es auch in Brüssel. Das ist Manfred ist Weber, ist ja die Reinkarnation von Judas.
Selbstverständlich.
Und deswegen, er hat die Politik von Markus Söder kritisiert, allerdings ohne ihn natürlich zu nennen, das ist natürlich ganz elegant, und hat gesagt, also es reicht nicht, eine Hightech-Agenda aufzulegen, man braucht einen ganzheitlichen Ansatz und eine Debatte über die Kultur, und außerdem mit Mütterrente und Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie könne man keine Stimmen kaufen, man muss sie sich mit Ideen verdienen. Jetzt habe ich überlegt, mit welchen Ideen sich Manfred Weber in den letzten Jahren...
Das wollte ich gerade sagen, mit welchen Ideen, außer Verengung des Meinungskorridors aus Brüssel und digitale Richtung eines digitalen Gefängnisses. Also weiß ich nicht, mit was die EVP oder mit was überhaupt Brüssel punkten könnte. Also ich sage, Brüssel oder die EU in dieser Form war so nicht gedacht. Also so wie sie jetzt ist, gehört sie eigentlich... dringendst reformiert. Und da irgendwie sich Kritik zu erlauben, das finde ich schon sehr sportlich. Vor allen Dingen, Herr Weber, das mag ein netter Kerl sein, das ist ein Niederbayer und wirklich sehr sympathisch. Ich habe den einmal so von der Weiden gesehen. Wirkt wirklich sehr sympathisch und jovial und irgendwie bodenständig. Aber er hat bei mir allen Respekt verloren, als er damals diesen Wahlkampf, du kannst dich erinnern, ganz Bayern war plakatiert mit Wahlplakaten für die EVP, sein Gesicht frontal. Und dann haben sie den einfach weggeschoben und haben das eiskalte Häuschen, Uschi von der Leyen, Flinten-Uschi dahin geschoben. Und da denkst du dir, für was macht sie eigentlich einen Wahlkampf? Willst du uns verarschen? Wenn das von vornherein feststand, das hat nämlich die alte, sprich Angela Merkel, ausgehandelt, mit meinem Freund Emmanuel. Und dann haben die da die Uschi hingeschoben. Und jetzt führt sie da mit stählerner Hand, anders kann man es gar nicht sagen, ein Terrorregime in Brüssel. Wirklich, das ist ja gar nicht mehr anders zu bezeichnen, was von Brüssel ausgeht. Und das finde ich schon sportlich, dass er sich erlaubt, Markus Söder oder Bayern zu kritisieren.
Zumal er ja selbst nach Brüssel abgeschoben wurde, weil es ja hier fürs Kabinett nicht gereicht hat. Und ich kenne ja Manfred Weber so. Auch noch von früher und muss dir sagen, also keine Haare auf dem Kopf, ja, keine Tinte auf dem Füller und 5 Seiten irgendeinen Brief von einem Referenten schreiben lassen. Solche Leute wie der hätten früher nicht mal die Aktentaschen von Edmund Stoiber hinterhertragen dürfen. Es ist ein Armutszeugnis für unsere Politik, dass Manfred Weber sich erdreistet, unseren Ministerpräsidenten zu kritisieren, der könnte ja überhaupt nicht dieses Amt ausfüllen. Ja?
Aber jetzt frage ich dich, bringt Herr Weber sich selber in Stellung als Ministerpräsident?
Nee, es kann entweder das natürlich passieren, er ist ja einer der wenigen Jüngeren in der CSU, die halt in Frage kommen, oder aber er will sich die Macht aufteilen. Es gibt ja diverse Möglichkeiten, wie man vielleicht auch eine Frau als künftige Ministerpräsidentin hier in Bayern positionieren könnte.
Das sehe ich wirklich, das darf mich freuen. Das ehrlich gesagt, sehe ich das auch. Also ich glaube, in Bayern würden sich die meisten wahrscheinlich Ilse Aigner wünschen als Ministerpräsidentin.
Ich habe jetzt eher an dich gedacht.
Gott, der glaube ich, der hat es gar mehr hergekriegt in Bayern. Außerdem, wie du hörst, also wenn meine Stimme nicht besser wird, dann darf ich beim politischen Aschermittwoch in Passau rausschauen. Also da muss noch viel geschehen. Nein. Ich glaube, viele würden sich wirklich Ilse Aigner wünschen. Die Uli Schaaf wäre natürlich auch geeignet. Es gibt schon wirklich ein paar sehr patente Frauen, die sich da eignen würden. Und also Manfred Weber, das ist ja indiskutabel. Was ich mich frage, jetzt nochmal auf Bärbel Basler, wie komme ich da drauf? Wahrscheinlich wegen dem Einheitsbraun. Die war doch letztes Jahr noch auf der Wiesn im Schottenhammelzelt in so einem viel zu engen kaschballroten Blazer. Wirklich der Ausschnitt vom Kaschball der Frau.
War sie nicht da beim Nockerberg?
Nein, der Nockerberg weiß ich, das schaue ich ja seit Jahren nicht mehr. Aber sie war auf alle Fälle auf der Wiesn mit dem quamperten Klingbeil. Und da haben sie da ganz schön, da dachte ich mir, genau, schleimt sie ja noch an bei den Bayern. Kein Mensch will euch hier haben. Und wirklich, also wenn sie es heuer in diesem Jahr wagen sollte, zum Anzapfen zu kommen, dann glaube ich, rufe ich zu einer Demo auf, dass es wirklich, also solche Leute können wirklich vom Hof gejagt. Bärbel Basler, so, die gehört, wie der Bayer sagt, mit dem Scheißbesen rauskaut. Wirklich.
Wenn sie Geld da lässt, ist sie schon willkommen. Mir ist es wurscht, ob mir irgendein Australier auf die Füße speit oder Bärbel Basler. Also da.
Entschuldige bitte, sie verachtet
Leben und Leben lassen
diese Art von Kultur und die. Na, wirklich. Also sie verachten sowieso Bayern sowieso und alles Volkstümelnde und wenn es um Heimat geht so und da schmeißen sie sich dann in irgendeinen geliehenen Trachtenbläser und machen einen auf Folklore. Da könnte ich es kotzen kriegen, ehrlich. Aber gut, also das wird sie sich nicht mehr trauen, glaube ich.
Naja, die ist hart im Nehmen, glaube ich. Also die hat, glaube ich, wirklich
Frau
keinerlei...
Frau Teflon prallt an ihr ab.
Alles prallt an ihr ab. Es gibt auch Neues von unserer Freundin Heidi Reicheneck.
Nein, die Reichenschreck.
Ja, wie sie bei ich habe also die Bärbel Bass für Arme in dem Fall. Und zwar hat sie... berichtet von ihrer Arbeit bei H&M. Sie hat ja tatsächlich mal gearbeitet, was ich jetzt so nicht vermutet
Nein,
hätte.
Doch.
Ja, allerdings nicht lange, weil die Tätigkeit bei H&M hat sie traumatisiert.
Ach was.
Und jetzt halte ich fest, was sie über sich ergehen lassen musste, was diese Frau ertragen musste und wie dankbar wir sein müssen, dass sie es trotzdem in die Politik geschafft hat.
Soll ich mal einen Schnaps einschenken vorher?
Bitte. Ja. Du wirst es, also gerade jemand wie du, der ja auch in der Gastronomie sich einen Lenz gemacht hat und Millionen Euro an Trinkgeld rausgetragen hat und überhaupt nicht weiß, was andere Menschen auf sich nehmen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Sie hat bei H&M Inventur gemacht und durfte keine Handschuhe tragen.
Das war doch in einem Baumarkt. Sie hat bei H&M gearbeitet und im Baumarkt war das mit den Handschuhen.
Im Baumarkt hat sie auch noch gejobbt, ja. Das habe ich dann überlesen, aber bei H&M hat sie unbezahlte Toilettenpausen.
Das war's, genauso wie bei den Toilettenpausen hat es ausstempeln müssen, was übrigens Usus ist in vielen Betrieben.
Vor allem, wenn du 30 Mal am Tag aufs Klo gehst, um irgendwelche Handynachrichten zu checken.
Also
oder
ich sag dir was, die alte Brunskacher ist auch nicht rauchen gegangen, sowas. Ja. So schaut's doch
oder
aus.
Zum Tattoo-Studio.
Doch sagen. Ja, oder ins Tattoo-Studio, oder ist mal rüber zum Douglas und hat sich nochmal so einen orangen Lippenstift, den sie man so gern abgefressen auf ihren Lippen trägt.
Aber Inventur ohne Handschuhe, das muss man sich mal vorstellen, was manche Menschen ertragen müssen. Das ist für mich unvorstellbar.
Beim Baumarkt muss ich echt so lachen, weil ich war auch ich habe mit 14 angefangen beim Obi, schöne Grüße an dieser Stelle, habe ich auch Inventuren gemacht des Nächtens und mir wirklich die ganze Nacht durchgezählt, Schrauben wirklich, und also wirklich, wenn du diese Schraubenregale kennst, wirklich jedes Schächtelchen auslernen und zählen. Und ich habe dann am Freitag und auch in den Ferien dann immer ein paar Wochen, also in Sommerferien 4 Wochen am Stück und wirklich mit 14 angefangen. Und offiziell hätte ich noch gar nicht dürfen, aber meine Freundin hat mich mitgeschleppt und das ist irgendwie damals so verrechnet worden, also das hat jetzt keiner gehört. Aber das war auch, wir haben damals echt gut verdient, wir haben nette, hilfsbereite Kollegen gehabt und das war okay. Wir sind dann mit dem Radl hingefahren, das war in der Nähe von uns. Herr Reiter war damals der Marktleiter, wenn es ihn noch gibt. Schöne Grüße an dieser Stelle. Also uns hat das Spaß gemacht. Und die Kohle haben wir komplett, meine Freundin und ich natürlich, komplett für Levi's Jeans und Chiemsee Sweatshirts rausgehauen, weil unsere Eltern uns das nicht kaufen wollten. Aber das war okay. Ich habe danach im Altersheim geputzt, weil es damals 15 Mark die Stunde gab. Und das war richtig viel. Gut, am ersten Tag habe ich schon gewusst in der Pflegestation, warum es die 15 Mark gab. Weil das war natürlich so, dass in der Pflegestation waren natürlich einige der Patienten dement und haben dann ihr Geschäft auch auf dem Balkon verrichtet oder halt neben der Toilette oder dann auch in die Toilette gefasst und den Inhalt der Toilette dann am Spiegel oder in der Dusche, Duschwand verteilt.
Gut, bei uns ist nächste Woche Rock im Park, also das ist nichts Neues.
So ähnlich. Eben, also das ist, aber auch das. Und das ist halt Arbeit und die gehört halt gemacht und da gibt's also, ja, da ist nicht, auch in unserem Job ist nicht jeder Tag so, dass du sagst, jippie, eie, Schweinebacke, heute ist schön. Wir haben natürlich, also ich liebe meinen Beruf, aber da freut's mich nicht jeden Tag gleich, aber es ist Arbeit und ich finde...
Trägst du Handschuhe auf der Bühne oder darfst du
immer
keine?
Nur wenn ich Leute anfasse danach, ja. Dann trage ich Mundschutz und
trägst
Handschuhe.
Trägst du keine, ansonsten schon.
Ja. Na, das ist halt einfach, was gibt's da zu beschweren? Also Wahnsinn.
Gut, aber ich habe meine ersten Märker damals noch, habe ich verdient mit Pfandannahme im Edeka-Markt bei uns im Viertel. Und ich musste dann immer, und das war auch der Grund, warum ich heute so viel über meine Rückenschmerzen jammere, ich musste dann immer die Kästen in den Keller tragen, weil der Lastenaufzug kaputt war. Oh. Und das hat mich nachhaltig zerstört, aber nicht traumatisiert. Und Handschuhe habe ich auch keine getragen. Und aufs Klo konnte ich nicht gehen, weil es gab keins. Er hat es zugesperrt, weil der wollte nicht, dass man irgendwelche Sachen klaut und dann irgendwie in den Klamotten versteckt. Und deswegen konnten wir nicht auf die Toilette gehen. Aber ich habe immer verfallene, jetzt kann ich es ja sagen, ist ja längst verjährt. Ich
hast du mir die Flaschenbrunst in die Lehren, oder?
Nein, ich habe verfallene Beefy mitgehen lassen. Und,
Nein,
das waren also die ersten Jobs, die haben uns ja nicht geschadet, Frau Reicheneck natürlich schon. Und deswegen ist zu erklären durch dieses Trauma vielleicht auch, weshalb so Schwachsinn aus ihr rauskommt wie ein Wahlrecht für Ausländer ohne deutsche Staatsbürgerschaft, das sie ja diese Woche auch vorgeschlagen hat.
Das kannst du dir alles gar nicht mehr ausdenken.
Ich würde das sogar ausweiten. Vielleicht kann man auch über ein Wahlrecht für Touristen nachdenken, die halt 2 Wochen zufällig bei der Wahlkarte da sind und sagen, wollen Sie mitbestimmen? Wäre Idee.
Ich habe auch einen interessanten Satz gehabt. Leider den Namen der Zuchtel vergessen. Eine, natürlich auch eine der Linken, die gesagt hat, wenn jemand das Kalifat ablehnen würde, wäre das islamfeindlich.
Welches Kalifat jetzt genau?
Wenn jemand also quasi sagt, ja, das Kalifat ist auch ein Teil von Deutschland, also das wird die nächste Stufe sein, dass jemand sagt, nicht nur Islam gehört zu Deutschland, sondern oh, Kalifat hier und da und es gibt ja schon...
Den Kalifati kenne ich.
Kalifati, ja, ganz anders. Aber wenn du denkst, ja, das ist, also wir gehen noch lustigen Zeiten entgegen, das sage ich dir. Aber gut.
Ja, noch ist Deutschland nicht verloren und das Kalifat weit weg, solange noch in deutschen Schulen anständig Sexualkundeunterricht durchgeführt wird.
Du spielst auf eine ganz bestimmte Schule an. Ich weiß gar nicht, wo war denn die Schule?
Die Schule war in Kevela. Und Kevela ist lustigerweise...
NRW im Henrik-Wiesland. Natürlich.
Ein katholischer Wallfahrtsort.
Ach was.
Und es handelt sich um das Kardinal von Galen-Gymnasium.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
Achtklässer einen Puff für alle entwerfen sollten. Warum nicht? Das ist zumindest lebensnah.
Da sind sie wieder, meine 3 Lieblingsworte. Frühsexualisierung, Diversität und Gender-Gaga. Und es gibt Lehrer, die so eine Scheiße mitmachen. Ich hoffe, dass sich die Eltern beschwert haben. Also wenn sowas an... Wir reden über, ich glaube, 8 Gläsler waren das, oder?
8 Gläser.
Das kann, mit 8, die 8. Glas ist man wie alt? 15, 16?
Ja, kommt drauf an. Also die meisten sind 13 oder 14, aber manche sind auch 17 oder 18, je nachdem, wann sie eingebürgert worden sind.
Kannst du dir doch nicht mehr vorstellen.
Die Schüler sollten Antworten auf folgende Fragen erarbeiten, die, finde ich, schon eine gewisse Lebensnähe gerade in einem katholischen Wallfahrtsort haben. Welches inhaltliche Angebot muss der neue Puff bereithalten? Inhaltliche Angebot, auch gut. Welche sexuellen Vorlieben müssen in den Räumen wie bedient und angesprochen werden? Und wie muss der Puff von außen gestaltet sein, damit er von allen Menschen aufgesucht werden kann und aufgesucht werden möchte? Das geht ja auch ein bisschen in die praktische Richtung.
Andi, wann war der Punkt, wo wir von Schillers Glocke zu einem Puff für alle geschwenkt sind? Wann war der Punkt, wo wir von Bildung, Kultur... man kann über das Schulsystem, generell müsste das reformiert werden, weil es halt einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Ich habe gestern irgendwie mit einer Mutter, die zwei Kinder hat und die deren Töchter ich kenne, und die sind echt lieb und gescheit und irgendwie passt aber nicht so ganz irgendwie in das Raster, in das sie halt gepresst werden. Ich bin ja dafür, dass die Kinder länger beieinander bleiben, so bis dass man sie bis zur 7. Klasse zum Beispiel alle beieinander lässt und dann sich irgendwie entscheiden kann, okay, welche Richtung möchte man einschlagen, wo liegen die Talente, weil bei vielen Kindern kommt das halt erst später. Ist ja wurscht. Aber wann ist das losgegangen, dass wir nur noch politisch aufgeladene, ideologisierte, sage ich mal, Randthemen bedienen an den Schulen und nicht mehr klassisch Bildung, Wissen vermitteln? Wann ist das passiert?
Also es muss schon ein bisschen länger her sein, weil diese Woche habe ich eine alarmierende Studie gelesen, wonach 40% unserer Schüler auch auf dem Gymnasium mit 15 weder lesen noch rechnen können. Mhm. Und ich finde, das merkst du auch ein bisschen in der Politik, dass diese Quote dann trotzdem Karriere macht.
Das ist lustig. Ich war doch diese Woche mit der Familie in Wien für ein paar Tage. Und dann habe ich einen Freund getroffen, gescheiter Mensch, Unternehmer, Philosoph, wirklich kluger Mann. Und der hat dann gesagt,
Harald Schmidt.
Das ist der österreichische Harald Schmidt, ein bisschen sehr eloquent auch. Mhm. Ich sage jetzt den Namen nicht, aber wurscht. Wir haben uns lange unterhalten und der weiß sehr viel und der weiß natürlich, kennt auch einige Politiker, und er sagt jetzt, schau, es wird dir immer vermittelt von Politikern, das sind ja in Wien vor allem die Sozialisten, das wird ja von Toni Sozen beherrscht und regiert, und die sagen dir immer, es ist alles in Ordnung, das Schulsystem ist alles wunderbar und die Inklusion und Integration funktioniert alles wunderbar, sagt er. Und wenn du genau hinschaust, sagt, du musst zuhören, was sie sagen, und dann schauen, was diese Menschen tun und wie sie selber leben. Keiner dieser Politiker, keiner der Führungspolitiker, der Sozen in Österreich oder in Wien jetzt im Speziellen, hat seine Kinder auf einer normalen öffentlichen Schule. Keiner. Die erzählen den Leuten draußen in ihrem Wahlvolk, na, das ist doch alles wunderbar und ich weiß nicht, was euch aufregt und der Bildungsstandard und bla bla. Sie haben alle ihre Kinder auf Privatschulen.
Wenn sie welche haben.
Die meisten haben Kinder. Und da ist ja auch Robert Habeck, hatte seine Kinder ja auch nicht in der normalen Schule. Waren auch in Dänemark auf irgendeinem super-duper-Internatchen.
Ja, nur weil der Papa keine Zeit mehr gehabt hat, zu Hause zu unterrichten, wie vorher wahrscheinlich, und aus seinen Büchern vorzulesen. Aber ja, da ist natürlich einiges im Argen, aber das ist eine Entwicklung.
Wo war das, Deutschland? Das wird echt spannend. Aber gut, wenn sie nicht mehr lesen und schreiben können, verstehen sie auch nicht mehr, was irgendwie in der Tagesschau kommt. Das hat vielleicht auch Vorteile.
Ja, das stimmt natürlich. Gott. Wir müssen noch Olaf Scholz herzlich gratulieren.
Wem?
Er ist raus aus der Arbeitslosigkeit. Olaf der Kleine. Der kleine Glatzige.
Ach, der sich an nichts erinnern kann.
Genau.
Ich kann mich auch an das Ganze erinnern.
Ja, das ist unsere Traumatisierung. Wir haben Olaf Scholz ohne Handschuhe angefasst und von daher müssen wir das noch aufarbeiten. Aber er hat einen neuen Job, und zwar wird er Chef der Nord-Süd-Kommission.
Oh Gott, wenn ich das Wort das Kommission schon höre. Kommission kommt für mich, also Ursula von der Leyen ist ja auch Kommissionspräsidentin, von niemandem gewählt, von niemandem einfach irgendwie hingepflanzt und zieht uns die Milliarden aus der Tasche. Kommission ist wirklich das absolute Unwort. Kommission ist Arbeitsbeschaffungsmann. Sie reden von Entbürokratisierung, und es wird immer, immer wird, wenn irgendeine Entscheidung zu fällen ist, wird eine Kommission gebildet. Das heißt, das kostet unfassbar viel Geld. Dafür werden neue Stellen geschaffen von Leuten, die da irgendwie durchgefüttert werden müssen, im Zweifel vom Steuerzahler. Es kommt nichts raus. Das erinnert mich so, gestern mit einer Freundin geredet, deren Bauvorhaben wurde gestoppt, weil der Fledermausbeauftragte des Landkreises kam. Das gibt doch nicht ernsthaft einen Fledermausbeauftragten. Sagt sie, doch. Und da hat dann irgendein Nesterl und das muss dann und bewahrt und vielleicht umgebettet und Dings. Die haben den Bau gestoppt. Hinterher hat sich herausgestellt, der hat überhaupt keine Expertise, um diese Unterschrift auf den Baustopp zu setzen. Und Olaf Scholz ist für mich der neueste Fledermausbeauftragte, der Nord-Süd-Kommission. Für was steht die denn, die Nord-Süd-Kommission?
Naja, wie der Name schon sagt, sollen die bilateralen Beziehungen zu Ländern des globalen Südens intensiviert werden. Und wer könnte besser eine solche Kommission leiten als der Mann, der sich außen- und innenpolitisch hervorgetan hat, wie kein zweiter vor und nach ihm.
Wahnsinn. Und dann weißt du, warum diese Brandmauer bestehen bleibt. Weil sie alle, es geht ihnen nicht um Deutschland, es geht ihnen nicht um uns, es geht ihnen nicht um den Steuerzahler, Wohl des Volkes. Es geht ihnen um die eigenen Pfründe. Das ist die primäre Motivation. Sie wollen an den Sautrögen der Macht hocken. Sie wollen da schön ihr Fressi-Fressi, schön ihren Job haben, fette Alimentation und irgendwie durch die Gegend schuckeln, ein bisschen gescheiter herren über irgendein Nord-Süd-Gefälle, bla bla, bessere wegen unserer Demokratie, Solidarität, bla und Dings und das kannst du alles vergessen. Der gehört so aufgeräumt. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der lustigerweise Bundestagsabgeordneter ist und gesagt hat, müsstest eigentlich bei uns 3/4 der Leute rausschmeißen. Und es so verschlanken, wirklich mit der Kettensäge rangehen. Und es würde nicht schlechter werden dadurch.
Die Kettensäge, die Heidi Reicheneck ohne Handschuhe sortieren musste von Black und Decker im
genau. Baumarkt. Und so die jetzt Milei sehr erfolgreich in Argentinien anwendet. So schaut's aus.
Es gibt noch eine nette Idee von Donald Trump, die ich nicht unerwähnt lassen möchte, weil ich es so charmant finde. Es gibt jetzt bald einen 250-Dollar-Schein in den USA mit seinem Konterfei drauf. Und da habe ich mir überlegt...
Nicht dein Ernst.
Aber selbstverständlich. Er will sich ja auch im Mount Rushmore reinschlagen lassen, wo sich aber ein bisschen die Geologen noch darüber streiten, ob das überhaupt möglich ist, ohne dass der Rest abrutscht, was ihm wahrscheinlich auch egal wäre.
Ja, die können ja beiden wegmachen, der war ja eh...
Ja, der ist ja, glaube ich, nicht dabei. Es sind ja nur irgendwie die Gründungsväter und er dann natürlich. Aber eine 250-Dollar-Note, die dann natürlich auch am häufigsten ausgegeben werden wird. Und ich habe mir überlegt, wer könnte denn bei uns ein neues Geldstück oder einen neuen Geldschein ziehen? Und da ist mir eingefallen, Lars Klingbeil auf der neuen 0,5-Cent-Münze. Das wäre doch eine Idee.
Alter Verwalter. Aber das ist charmant, finde ich gut. Ja. Gut, das wird bestimmt reißend Absatz finden und wahrscheinlich wird das irgendwie mit einer seiner Söhne, hat schon die Druckereirechte und keine Ahnung, die werden immer reicher. Also die müssen ja in den Milliarden schwimmen.
Kryptowährung hat er ja schon. Trumpcoin gibt es ja schon. Ja, also von daher ist die Brücke zur analogen
American
Finanzwelt.
American Bitcoin doch auch.
Ja, da ist er nur investiert, aber es gibt einen Trump-Coin, also einen richtigen Trump-Coin. Und die analoge Finanzwelt ist sein Sohn, weil du ihn erwähnst, hat diese Woche übrigens die Dopingspiele in Las Vegas gesponsert. Fand ich auch eine nette Idee. Enhanced Games.
Dopingspiele.
Quasi Olympia. Wie Olympia eigentlich. Ja. Der Satz ist zu Ende. Und hat in Las Vegas verschiedene Sportarten mit Weltklasse-Sportlern durchgeführt, die sich aber alle legal dopen durften.
Nein.
Ja.
Was soll das sein?
Ja, es war wie Olympia, sage ich. Also nur halt das...
Naja, nur ganz offen.
Ganz offen.
Und ohne Wolkenunterton.
Weltrekord im 50 Meter Freistil aufgestellt. Waren also, aber nur 42 Sportler dabei und die haben jeder $1 Million Antrittsprämie bekommen. Also von daher hat sich's gelohnt.
Da könnte ich irgendwie im Prosecco Wettsaufen oder so mitmachen. Das wäre doch eine ganz eigene Form von Doping. Ich melde mich an.
Ja, im Dauerreden und du darfst sie mit Prosecco aber doben.
Ja, so, genau. Du hast eine lustige Geschichte noch zum Abschluss, damit was Lustiges auch sagen, nicht bloß an Politikern rumkritisieren. Ich habe eine nette Führung gemacht am Wiener Zentralfriedhof, weil natürlich, mit einem älteren Herrn, mit dem Franz, liebe Grüße an dieser Stelle, und der war total charmant, ehemaliger Fußballer, Profifußballer, und mittlerweile über 80, und wir wollten natürlich alle das Falco-Grab sehen und natürlich auch selbstverständlich Beethoven und Johann Strauss etc.
Das ist übrigens eines der geschmacklosesten Gräber, ich war total enttäuscht. Ganz großer Fan, aber also, dieser Grabstein ist ja wirklich entsetzlich.
Ich glaube, mich wundert, dass der noch nicht auch von den Toten auferstanden ist, weil der war ja immer, der hat der Stil gehabt, der Mann war ja immer super angezogen und war eine coole Socke, und das Grab ist schrecklich, wirklich. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, da steht so ein Obelisk. Der Obelisk steht wahrscheinlich bei der Spitze der Charts, ja klar, keine Ahnung. Und dann steht da so eine viertelte Glaswand, das soll aber eine viertelte CD oder Schallplatte symbolisieren. Schrecklich. Und dann kommen die ganzen narrischen Fans und stellen diese Usambara-Pfeilchen, weißt aus dem Supermarkt für 1,99 hin, wo dann so ein Plastikengel dran ist und wir lieben dich. Und ist ja nett, aber da ist natürlich, das schaut natürlich aus, als ob da irgendwie der Lidl explodiert wäre irgendwie. Schrecklich. Und aber natürlich, man war Hedy Lamarr übrigens, das ist eine andere Geschichte, und Hans Moser, Theolingen, das Grab gesehen, Wolf Albach-Retti, Vater von Romy Schneider, also großartig. Und die Kirche ist auch schön dazu, ist eine Jugendstilkirche dort. Der langen Rede kam Sinn, der Franz, unser Führer dort, der die Führung gemacht hat, war ehemaliger Polizist und war Kriminaler. Und dann habe ich gesagt, ja, für welchen Bereich warst du denn zuständig? Und dann hat er gesagt, ja, er war so 24 Stunden, also Dienst, da ist alles daherkommen, also vom Taschendiebstahl bis zum Mord. Dann habe ich gesagt, das ist ja auch dann spannend, wenn dann so alles, jojo. Und einmal haben wir gesagt, da gab es einen Raub im Stadtpark, und dann ist einer Dame, sind 500 Schilling sind der gestohlen worden. Und dann hat der Chef gesagt, naja, nein, es war ein Prater. Und dann hat er gesagt, ja, weiter, um den Prater sind so viele Bordelle. Dann hat der Chef vermutet, dass derjenige, wir haben eine genaue Täterbeschreibung gehabt, dass der Täter das dann in den umliegenden Bordellen ausgeben wird. Ich frage, was will er mit 500 Schilling, aber wurscht. Und dann haben sie eine Razzia gemacht in den umliegenden Bordellen, und dann hat es nicht lang gedauert, ist eine weiße Limousine vorgefahren, ausgestiegen ist er her, im weißen Anzug, Borsalino am Schädel, und ist hin zum Polizei, zuständigen Polizisten, Oberpolizisten, und hat gesagt, Alter, Oton, Alter, heißt, was blast denn du durch meine Häuser durch? Und er sagt, ja, der Dame ist 500 Schilling gestohlen worden. Sagt er, reißt der 1000 Schillingschein raus aus dem Gepperl und sagt, Alter, gib der alten Funsen den 1000, dann lass meine Häuser in Ruhe.
Ja, er wird halt Kundenfreundlichkeit noch groß geschrieben.
Das war großartig, wirklich. Aber ich kann es jedem nur empfehlen, ihr müsst es euch anschauen. Und wisst ihr, was die schöne Geschichte dazu ist? Zentralfriedhof, warum das jetzt so ein prominenten Friedhof ist? Das war ja am Anfang gedacht, der Kaiser Josef II., der knickrige Kaiser war der Spitzname, der wollte einen Friedhof, hat gesagt, das kann man sich nicht mehr leisten, dass da irgendwie jeder sein eigenes Grab hat und das mitten in der Stadt, und es geht ja alles. Weil früher waren ja die Gräber um den Stephansdom rum. Und dann haben sie das gesagt, wir müssen weiter raus. Und das war Simmering, das war plattes Land, da war ja nichts, das war ja, keiner wollte dahin. Und da war ja wirklich gar nichts, da war keine Kirche, gar nichts, war einfach plattes Feld. Und dann hat er gesagt, ja, das Land ist gut genug und so. Es liegen 3 Millionen Menschen begraben übrigens. Und viele auch, wie zum Beispiel Mozart, da weiß man ja nicht genau, wo der liegt. Der kam in ein Schachtgrab hinein. Also da haben sie so Mehrwegsärge gehabt, die unten so eine Klappe gehabt haben, wo sie quasi den Leichnam reingetan haben und in so einem Jutesackel der Leichnam drin, und unten ist die Klappe aufgegangen, dann haben sie den reingeschmissen, haben da 12 in ein Schachtgrab rein, haben da Kalk draufgeschmissen, zwecks der Hygiene, und haben es zugefüllt. Und deshalb weiß man nicht genau, wo Mozart wirklich begraben war. Aber wurscht, der lange Rede kam Sinn. Der hat dann ganz was Schlaues gemacht, dann haben die den Beethoven umgebettet und haben den da raus, und als Johann Strauss gestorben ist, gab es die erste Riesenbeerdigung mit Pomp und Staatsehren, und der wurde dann als erster dort beerdigt. Das heißt, die haben ein paar Prominente dahin gebracht, und dann eben die große Beerdigung von Johann Strauss hat dazu geführt, dass der Wiener dann gesagt hat, naja, wenn es für den Strauss gut genug ist, dann ist für uns, soll es uns auch recht sein. Und so erlangte der Zentralfriedhof die große Popularität, und auch im Hochsommer, es ist so wunderschön bepflanzt, es ist so wunderschöne Bäume, man kann da stundenlang verweilen an Bänken und durchgehen und einfach nur schauen, echt schön. Und daneben ein wunderschönes Café von Oberla mit hervorragendem Kuchen, also man kann sich wirklich einen Tag da schön aufhalten.
Das war jetzt die Bewerbung für ein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof von dir.
Mir nicht zuteil werden.
Ach, das lässt sich bestimmt einrichten. Du bist ja in Österreich auch sehr populär und neben Falco ist sicher nur ein Platzhalt frei in 40, 50 Jahren.
Was lustig ist, ein kleiner Funfact am Rande. Vor der Kirche, da gibt es ein Rondell mit Blumen und drunter, da geht man von der Kirche durch den Kellerdurchgang, geht man rein, sind die Bundespräsidenten begraben. Und teilweise mit Frau, aber nur auf Wunsch. Und manche wollten nicht mit Frau. Ja. Manche liegen da allein nichts.
Ja, ich kenne auch, also Bärbel Bass wird auch mal alleine irgendwo
das
sein. Im Klappsarg. Im
ja.
Klappsarg, vermutlich. Das war's von uns in dieser Woche. Nächste Woche ist eine Brückentagspause. Das heißt, wir hören uns in 14 Tagen wieder mit Folge 50. Jubiläumsfolge 50 unserer Monikaner. Da wird was ganz Besonderes auf euch warten. Hoffe ich, weiß ich noch nicht was, aber vielleicht.
Ich lasse mir ein ganz besonderes Outfit einfallen zum
50. Und wir übertragen per Video. Was Sie ja nicht sehen können, liebe Zuhörer, Frau Gruber ist mit einer signierten Repsol-Mütze eines bekannten Rennfahrers ausgestattet und hat Kopfhörer auf von der Größe eines Formel-1-Reifens. Also du siehst aus, als ob jeden Moment hinter dir ein Bolide zum Reifenwechsel vorbeikommt.
Sonnenbrille, Sportklamotten und ich sting wie ein Iltis, aber das riecht ja Gott sei Dank
wie
nicht.
Wie der junge Niki Lauda.
Übrigens, ja, unser Führer auf dem Zentralführer, der Franz, der hat geredet wie Niki Lauda. Mein Bruder hat mich eingekauft und gesagt, er erinnert mich total an Niki Lauda. Ich sage, ja, mich auch. Das war so nett. Also, Grüße.
In diesem Sinne.
Ein schönes Wochenende. Und drück mir die Daumen, dass die Stimme hält.
Ich drück die Daumen. Und bitte teilen, Sterne da lassen und weiterempfehlen. Und wir hören uns wieder in
so
zwei Wochen.
Wir's. Ein schönes, sonniges Wochenende. Genießt die Sonne und den schönen Sommer. Und geht's baden und geht's im Biergarten. Ciao, ciao.
Servus.